Graziella, unsere Moderatorin, hat es ja schon angekündigt. Wir sind in einer Predigtserie über Finanzen. Geld ist ein Riesenthema für jeden von uns. Beschäftigt uns jeden Tag. Sogar wenn man in die Kirche geht, da vorne hat es Brezeln, muss man die ja noch bezahlen. Ums Thema Geld kommen wir nicht drum herum. Geld war auch und ist auch ein Riesenthema in der Lehre von Jesus. Also das ist unglaublich, wie oft Jesus über Geld spricht und was er dazu sagt. Jetzt weiß ich aber, die Graziella hat es ja schon gesagt, dass das Thema Geld und Kirche, das ist heikel. Wenn man hier da unseren Kirchenschatz da präsentiert, da ist auch in der Geschichte einiges schiefgelaufen. Und manche haben jetzt ein bisschen Sorge gehabt, oh, wenn die da über Geld reden, wird jetzt da jeden Sonntag auf die Spendendrüse gedrückt. Was wollen die? Manche haben wahrscheinlich ihren Geldbeutel mal vorsorglich daheim gelassen, dass sie da nicht in Versuchung kommen. Das ist nicht unser Anliegen. Sondern Jesus hat über Geld gepredigt, Jesus hat so viel dazu gesagt und wir sind davon überzeugt, dass wer mit Gott lebt, in dessen Leben ändert sich alles und da ändert sich auch der Umgang mit den Finanzen. Und ich bin persönlich davon überzeugt, Gott will, dass wir einen guten und befreiten Umgang mit Finanzen haben. Dass wir uns nicht jeden Tag immer mit diesem Geldthema, sei es Sorgen, weil man zu wenig hat oder sei es Sorgen, weil man zu viel hat oder weil man meint, man hat zu wenig oder man hat zu viel, er will uns davon befreien. Und deshalb machen wir diese Predigt. Wir haben es mal in einem Traum formuliert, den möchte ich euch vorstellen. Um das geht's heute. Ich habe den hier dabei. Genau, ich habe einen Traum. Und vielleicht teilt ihr diesen Traum. Wenn ja, dann seid ihr genau richtig hier. Dass am Ende des Geldes nicht mehr so viel Monat übrig bleibt. Das wäre doch schön. Dass mir das Geld nicht mehr zwischen den Fingern zerrinnt. Ich habe einen Traum, dass ich genügend Geld habe, meine Rechnungen zu zahlen und sogar etwas beiseite legen kann. Wie wäre denn das, wenn ich immer etwas zurücklegen könnte? Ich habe einen Traum, dass ich spontan jemandem etwas geben kann, der es dringend braucht. Dass ich immer ein bisschen was habe, dass ich aus dem Überfluss teilen kann und sagen, da ist jemand in Not, komm, ich gebe dir was. Für diese Fälle habe ich was zurückgelegt. Hier. Ich will dich beschenken, weil Gott dich beschenkt und mich beschenkt hat. Ich habe einen Traum, dass ich den Zehnten als biblisches Prinzip gerne gebe. Jetzt der Zehnte, das ist so ein besonderes Thema, da machen wir dann noch eine eigene Predigt, da haben wir dann jemanden von extern, dass es dann auch alles ganz gut läuft. Aber trotzdem, ich erlebe ja in meiner Erfahrung und in Gesprächen mit Leuten, dass das manchmal ein bisschen mühsam ist und für manche ein schwieriges Thema. Ich habe einen Traum, dass ich den Zehnten gerne gebe, dass es eine gute Sache ist, die mich befreit, die mich glücklich macht. Und dass ich erlebe, dass Gott mich im Überfluss versorgt und ich großzügig teilen kann. Darum geht's. Und ich denke, das ist auch in etwa das, was es bedeutet, mit Gott zu leben und wie sich Gott das vorstellt, dass wir mit unseren Finanzen umgehen und umgehen können und sollen. Und ich habe die Hoffnung und die Vision, dass dieser Gottesdienst heute dazu ein bisschen beiträgt, dass dieser Traum wahr wird. Ja, damit dieser Traum wahr wird, haben wir heute einen Gast, einen fähigen Referenten, Heiner Gutwein. Ich darf dich mal nach vorne bitten. Und da darf man jetzt ruhig mal mit dem Vorschusslorbeeren Applaus. Dankeschön. Heiner Gutwein, seit über 25 Jahren oder knapp 25 Jahren ist er unabhängiger Finanzberater und Christ, engagierter Jesus-Nachfolger. Diese Kombination, wie es die Graziella schon gesagt hat, die hat uns inspiriert und denkt man, ja, der hat was zu sagen. Vielleicht noch ganz kurz, er steht jetzt hier nicht geschäftlich. Der hat zu mir noch im Vorfeld gesagt, er hat eigentlich eher zu viel Klienten als zu wenig. Und er hat jetzt hier Generation Plus und so weiter, sieht man ja auch, hat er auch schon langsam erreicht. Also er will da in eine andere Richtung gehen. Das ist hier keine Akquiseveranstaltung, sondern wir sind getrieben von einem inhaltlichen Anliegen. Deshalb ist er hier. Das kann man sagen, oder, Heiner?
Ganz richtig. Ich freue mich auch, dass ich heute Morgen hier sein darf und in so viele bekannte Gesichter schauen darf heute Morgen. Und meine Nervosität ist nicht wegen dem Geld, sondern einfach die andere Perspektive, die ich heute Morgen hier habe.
Das darf man sein hier, nervös. Auch bei dem Thema. Ich bin's. Ja, Heiner, vielleicht magst du noch kurz ein bisschen was zu dir sagen. Familienstand.
Ja, okay, wir wohnen hier eine halbe Stunde weg, Richtung Ravensburg hoch im Berg. Und wir haben 5 Kinder. Die jüngste ist heute mit bei uns. Und der erste Enkel, der älteste, ist auch dabei. Also wir sind letztendlich Großfamilie und das war sicher nicht immer einfach. Da werde ich nachher vielleicht auch nochmal das eine oder andere dazu sagen, aber für den Moment wird es mal an Einführung genügen.
Gut, super, dann nehmen wir Platz. Also 5 Kinder qualifiziert natürlich schon zum Thema Geld etwas zu sagen.
Vor allem, nachdem wir sie auch groß gekriegt haben.
Ja, groß gekriegt und sie sind nicht verhungert.
Offensichtlich.
Ja, wir haben gedacht, wir fangen mit einer einfachen Frage an. Heiner macht jetzt ja 25 Jahre Finanzberatung. Lieber Heiner, nach deiner Erfahrung, 25 Jahre Finanzberatung, wie wird man reich?
Tja.
Das interessiert uns alle, oder?
Du steigst ja da richtig ein. Also 2 Tipps. Erstens, man sucht sich einen reichen Vater aus. Da haben wir meistens nicht so den Einfluss drauf. Oder man sucht sich den richtigen Beruf aus, zum Beispiel Finanzberater. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin schon bei meiner 3. Million.
Ja?
Die ersten 2 haben nicht geklappt.
Also. Okay, dann wünsche ich dir jetzt viel Erfolg in deinen restlichen Berufsjahren, dass es noch gelingt.
Ja, weißt du, wenn man selbstständig ist, das steht jetzt nicht irgendwo in den Fragen drin, aber wenn man selbstständig ist, wird man ja oft gefragt, ja, wie läuft so? Das ist natürlich die falsche Frage für einen Selbstständigen, weil da kann es immer ein bisschen mehr sein. Aber ich habe mir angewöhnt zu sagen, es hat nicht gereicht, um reich zu werden, aber es hat gereicht, um satt zu werden. Und das ist die Hauptsache.
Schön, freue ich mich, dass ihr satt geworden seid. Ja. Ja, Heiner, eben nicht nur Finanzberater, du bist auch Christ. Was ist dein Lieblingsvers der Bibel zum Thema Finanzen?
Spontan ist mir da eingefallen, Psalm 127. Den Seinen schenkt's der Herr im Schlaf. Aber naja, mal ganz im Ernst, wir haben natürlich unterschiedliche Verse, die uns begleitet haben, so im Laufe des Berufslebens und des Lebens als Familie. Vor etwa 25 Jahren kam mir die Frage auf, soll ich mich selbstständig machen oder soll ich in der gesicherten Position, in der ich war, bleiben? Wäre sicher einfacher gewesen. Vor allem kamen mehrere Dinge da zusammen. Wir haben neu gebaut gehabt, das macht man ja auch nicht nur aus Eigenkapital. Und das 5. Kind hat sich angekündigt. Und ja, es waren da einige Schwierigkeiten. Da verlässt man sich doch mehr auf die Sicherheiten. Und da hat Gott zu uns gesprochen mit einem Vers aus der Geschichte von Elia. Als Elia in der Trockenheit damals in die Stadt Sarepta geführt wurde und die Witwe getroffen hat, und da hat Gott zu ihm gesagt, sagt der Witwe, dein Ölkrug soll nie leer werden. Und das haben wir zu dem Zeitpunkt von drei verschiedenen Stellen als Zusage erhalten und darauf haben wir uns gegründet. Und das hat sich jetzt über 20, 25 Jahre bestätigt. Wir haben zwar den Boden vom Krug manchmal gesehen, es war nicht immer einfach, aber trotzdem kann ich zur Ehre Gottes sagen, es hat immer gereicht. Wir sind immer durchgekommen.
Schön, das ist sehr ermutigend. Jetzt haben wir, letzten Sonntag haben wir schon eine Predigt gehört zum Thema Geld. Manche von euch waren hier. Jesus selber, der spricht gar nicht so häufig vom Geld, sondern er spricht vielmehr vom Mammon. Also der Mammon ist ja eine negative Bezeichnung fürs Geld. Der meint das ganze schwierige System, was da dahinter steckt, das Unrecht, das Blut, das im Geld steckt. Später im Mittelalter wurde der Mammon der Gelddämon. Und Jesus warnt uns ja an vielen Stellen vor dem Geld. Jetzt, was wäre aus deiner Sicht die größte Gefahr im Umgang mit Geld?
Also ich denke, die Bibel hat sehr, sehr viel zu sagen, neben dem Mammon, den Jesus erwähnt hat, über Geld und Umgang. Es gibt etwa 2000 Referenzen in der Bibel, die von Geld, Reichtum, Wohlstand im weiteren Sinne sprechen. Auch Jesus von seinen 38 oder 36 Gleichnissen sprechen 16 übers Geld. Mhm. Und da haben wir die Beispiele von den Talenten, vom Turmbau, Kosten überschlagen und. Gefahren gibt es natürlich auch und deswegen nennt Jesus den auch den Dämon, Mammon. Die Frage ist nämlich, was besitzt uns? Besitzt uns das Geld oder besitzen wir das Geld? Ich denke, das ist eine ganz entscheidende Frage. Welchen Stellenwert nimmt das Geld in unserem Leben ein? Geld hat letztendlich eine fast spirituelle Kraft, das möchte über uns herrschen. Es möchte Gewalt ausüben, das Geld möchte, dass wir letztendlich abhängig werden. Und ich erlebe das auch immer wieder in der Praxis, da zerbrechen Freundschaften wegen Geld, Kinder entzweien sich wegen dem Erbe. Ich habe gerade vor kurzem einen Fall gehabt, die Eltern haben zwei Häuser vererbt, nachdem sie gestorben sind. Bruder und Schwester haben sich total zerstritten. Der Bruder hat beide Häuser in Besitz genommen, wollte seiner Schwester nichts geben. Und dann hat er das ganze Haus, das eigentlich der Schwester zustand, unter Wasser gesetzt, damit sie das nicht bekommt. Also da sind unheimlich schlimme Auswüchse. Und ich denke, wir sollten uns sehr hüten, hier das Geld zu unserem Herrn zu lassen.
Und das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber jetzt würde mich natürlich interessieren, woran merke ich denn, dass das Geld mein Herr ist? Also wo würdest du sagen, wo gehen da dann die Alarmlampen an? Was muss da sein?
Wenn meine Gedanken gefangen sind. Gefangen und nicht mehr frei dem anderen gegenüber und dem anderen nicht mehr nur Gutes wünsche, sondern vielleicht dem anderen auch unter Umständen was wegnehmen möchte. Also da fängt es auf jeden Fall an. Aber vielleicht schon vorher, indem ich mein Herz eben vielleicht nicht ganz Gott unterstelle, sondern zu sehr meine Gedanken sich um das Geld, um den Besitz, um die Vermehrung des Besitzes drehen.
Jesus, was würdest du sagen, was wäre dann sein wesentlicher Impuls zum Thema Geld? Ich meine, du hast ja schon gesagt, das ist breit, da gibt es viel, aber so mal verkürzt auf ein, zwei Gedanken, ja. Was würdest du sagen, was gibt er uns mit?
Also ich glaube, erstens würde Jesus zu uns sagen, achte darauf, wer ist der Herr in deinem Leben? Bin ich das oder ist es das Geld? Ein schlauer Spruch in der Beziehung ist, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ist ein Diktator, der uns beherrschen will. Ein zweites, was mir noch dazu eingefallen ist, wozu nutzen wir das Geld, das wir zur Verfügung gestellt haben? Wir haben auch letzte Woche da in der Predigt gehört, wir sind Haushalter für das, was wir erhalten haben. Und wozu nutzen wir das? Nutzen wir das, um Gutes zu tun, oder nutzen wir das in einer egoistischen Art und Weise? Weil dieses Gleichnis vom letzten Sonntag hat ja noch eine weitergehende Dimension. Es geht ja da auch um die ewigen Hütten. Das heißt, auch mit dem Geld kann ich Ewigkeitswerte schaffen. Ich kann mich dafür einsetzen mit dem, was ich habe, dass auch andere Menschen gerettet werden und den Weg zu Gott finden. Das ist eine ganz wichtige Dimension, denke ich, die wir da nicht vernachlässigen sollten. Und dann eben auch, welche Werte sind uns wichtig? Sehen wir nur das Materielle, nur das Geld? Es gibt ja noch viele andere Werte, die wichtig sind. Die Familie, die Gemeinde, gute Beziehungen. Alles, was, denke ich, viel weiter hinausträgt als nur das Materielle, das wir uns hier erarbeiten können. Ich habe ein sehr gutes Zitat hier gefunden, ist etwas länger. Mit Geld kann man ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Mit Geld kann man ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Mit Geld kann man eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Mit Geld kann man ein Buch kaufen, aber kein Wissen. Mit Geld kann man eine Position kaufen, aber keinen Respekt. Mit Geld kann man Medizin kaufen, aber keine Gesundheit. Mit Geld kann man Sex kaufen, aber keine Liebe. Mit Geld kann man eine Versicherung kaufen, aber keine Sicherheit. Mit Geld kann man Blut kaufen, aber kein Leben. Ich denke, das ist schon sehr viel, was da enthalten ist und was uns vielleicht manche Illusion nimmt.
Boah, danke Heiner. Ich hätte schon fast das Gefühl zu sagen, jetzt müssen wir mal kurz das alles verkraften. Das hat ja was mit mir zu tun. Aber ich habe natürlich noch viele weitere gute Fragen und die will ich uns auch nicht vorenthalten. Jetzt mal eine Frage aus meiner seelsorgerlichen Praxis. So wie ich die Bibel verstehe und Jesus verstehe, fordert er uns auf zu teilen. Geld als Möglichkeit einzusetzen, andere zu beschenken, Beziehungen zu stärken. Freundschaft war ja auch letzten Sonntag. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die zu mir kommen und sagen, ja, ich habe ja gar nichts. Oder ich habe Schulden, also ich habe quasi Minusgeld. Soll ich denn trotzdem spenden für die Gemeinde? Soll ich trotzdem dem Bettler was geben, wenn ich denn doch gar nichts habe? Soll ich quasi aus meinem nicht vorhandenen auch noch was geben? Machen wir mal eine ganz praktische Frage. Wie würdest du antworten?
Ja, ich würde fragen, diese Aufforderung in der Bibel, richtet die sich nur nach einer oder an eine gewisse Einkommensgruppe, an die Vermögenden, oder richtet die sich an alle Menschen, an alle Nachfolger? Ich denke, zunächst mal ist es an alle gerichtet. Es gibt hier keine Einschränkung. Der eine gibt viel, der andere gibt wenig. Und wir haben ein schönes Beispiel in der Bibel, wo Jesus an dem Opferkasten sitzt und dann eine Witwe vorbeikommt und nur eine einzelne Münze reinwirft. Und Jesus sagt, die hat mehr gegeben als alle anderen. Sie hat nämlich etwas aus ihrem Vermögen, ein Opfer gegeben. Die anderen haben von ihrem Überfluss was abgegeben, hat denen gar nicht wehgetan. Und auch in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Gemeinden gesammelt haben für arme Gemeinden, denen es nicht mehr so gut ging. Jerusalem war da unter anderem. Und da steht, dass die Jünger beschlossen haben, dass jeder nach seinem Vermögen den Brüdern gibt. Der eine hat viel, gibt ihm viel, der andere hat wenig, gibt wenig. Der Herr segnet es.
Das ist ein schönes Prinzip. Sehr schön, ja. Dann noch das Thema, wenn am Ende vom Geld so viel Monat übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob das jemand betrifft oder interessiert. Mich betrifft es und interessiert es auch. Es ist mir klar, dass das eine sehr komplexe Frage ist. Aber was soll ich da machen? Was sind da, also jetzt aus deiner Erfahrung, was sind die häufigsten Ursachen? Was kann ich tun?
Also ich habe in meiner langjährigen Praxis gemerkt, dass die Antwort auf die Frage ist sicher nicht von der Menge des Einkommens abhängig. Ich war in Familien mit vielleicht zwei Kindern, mit vielleicht 2.500 Euro Monatseinkommen und die sind klargekommen. Und dann war ich bei Ehepaaren, die 5.000 Euro hatten und die sind nicht klargekommen. Also an der Menge des Einkommens, an der Größe des Einkommens alleine ist es nicht festzumachen. Ich denke, dass wir heute sehr stark terrorisiert werden von der Werbung. Und da ist es ganz wichtig, dass wir da unsere Unabhängigkeit bewahren und vielleicht neu gewinnen. Dass wir nicht immer alles haben müssen, was uns die Werbung suggeriert. Dass wir auch Nein sagen lernen, dass wir Disziplin lernen. Geld hat sehr viel mit Disziplin zu tun. Und dass wir lernen, einfach zu sagen, wenn jetzt der Mediamarkt anbietet, 19% gespart, 19% die Mehrwertsteuer gespart, solche Aktionen gab es ja immer mal wieder. Da muss ich mir doch sagen, Menschenskinder, wenn ich das Ding gar nicht kaufe, habe ich 100% gespart. Also wozu lassen wir uns da immer die Zwangsjacke nehmen, weil wir denken, jetzt ist was besonders günstig und was besonders billig, jetzt müssen wir zuschlagen. Genau verkehrter Ansatz. Ich denke, wir müssen lernen, uns unabhängig zu machen von den Strömungen dieser Zeit.
Klare Ansage. Die führt mich dann auch schon zur nächsten Frage. Jetzt leben wir ja in einer sonderbaren Zeit. Geld ist verfügbar. Fast jeder kriegt ein Darlehen, ganz einfach. Also man muss sich ja schon fast rechtfertigen, wenn man kein Geld holt auf der Bank. So kommt es mir langsam vor. Das kommt bis zu mir im Briefkasten. Ja, easy credit und jetzt deine Chance, Daniel, auf was weiß ich. Schulden machen ist einfach. Was würdest du sagen, wofür sollte man als Christ Schulden machen und wofür nicht? Oder sollte man als Christ überhaupt Schulden machen?
Ja, wenn wir uns überlegen, was Schulden sind, dann kommen wir eigentlich zu dem Schluss, Schulden sind das Einkommen von morgen. Das heißt, wenn wir unsere Zukunft verfespern, schon heute verfespern, dann ist unsere Zukunft natürlich ziemlich trübe.
Gegessen.
Dann ist die Zukunft gegessen, die ist weg.
Und das verstehe ich.
Deswegen denke ich, Schulden ist mit das Schlimmste, was man machen kann. Ich rede hier von Konsumschulden. Ich rede hier nicht von Darlehensfinanzierungen über Hypothek, weil ich ein Haus kaufe. Das ist was anderes. Aber Schulden sollten eigentlich, also Konsumschulden sollten eigentlich für uns, soweit es geht, ein Tabu sein. Und wir müssen nicht immer alles gleich haben, wie das uns auch suggeriert wird von unserer Instant-Gesellschaft. Früher hat man halt gespart, bis genug Geld beieinander war und dann hat man sich den Kühlschrank gekauft oder was weiß ich. Oder das Auto, heute ist alles sofort möglich, wir brauchen nicht warten. Das Warten ist unpopulär, wir kaufen lieber sofort. Und auf der anderen Seite müssen wir auch im Auge behalten, Schulden schaffen Abhängigkeitsverhältnisse. Wer Schulden hat, der ist abhängig von dem Schuldengeber, von dem Darlehensgeber. Ein japanisches Sprichwort sagt, wer von anderen abhängig ist, der muss sich sogar bei deren Hund einschleimen. Und da ist was Wahres dran. Ich denke, Schulden sind, das ist ein anderer Spruch, den ich gefunden habe, Schulden sind die Sklavenfesseln der Freien. Die fesseln uns und wir können nicht mehr raus. Anfangs sieht es so klein aus, aber es greift um sich und fesselt uns und macht uns unfrei in jeder Beziehung. Weil Zins und Miete schlafen nicht.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du den letzten Satz nochmal kurz erklären? Für
Zins und Miete schlafen nicht. Das heißt, egal, ob du dir jetzt ein Brot leisten kannst oder nicht, dein Zins für das Darlehen musst du bezahlen. Ah, ja. Sonst kommt die Bank und holt dir dein Haus weg.
Und das gilt auch für die Miete. Jetzt habe ich es verstanden.
Für die Miete genauso.
Entschuldigung, dass ich euch mit meinem...
Außerdem, Jesus sagt ja auch, nee, Paulus schreibt es, bleibt niemand etwas schuldig im Römer, sondern, außer dem anderen Liebe zu geben. Das ist die einzige Schuld, die wir haben anderen gegenüber.
Dann machen wir es mal plastisch. Was würde denn Jesus zum frisch finanzierten Neuwagen sagen?
Ah, da bin ich auch gespannt.
Solange es ein Opel ist.
Tja, es ist so, größere Wirtschaftsgüter sind natürlich heute üblicherweise finanziert. Das ist leider so, oder geleast. Und es sieht natürlich im Privaten anders aus als im Geschäftlichen. Im Geschäftlichen habe ich natürlich die Möglichkeit, es abzusetzen von meinen Betriebskosten. Im Privaten trifft es natürlich auch so zu, es sind Konsumschulden. Der Wert des Neuwagens, der verliert schneller an Wert, als ich die Raten abstottern kann. Mhm. Das ist einfach so, gell?
Boah, da muss ich ja erstmal wieder verkraften.
Ja. Wir alle.
Jesus lehrt uns, dass Gott uns versorgt. Ganz berühmtes Wort aus der Bergpredigt, Matthäus 6, 33 heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, Gott versorgt euch. Und Jesus hat auch nicht vorgesorgt. Hat sich ja, wer sagt, die Füchse, die haben sogar einen Bau, ich habe gar nichts. Jetzt wollen wir dem Jesus nachfolgen. Würdest du sagen, als Christen sollen wir da finanziell vorsorgen oder machen wir uns da schuldig?
Eine ganz interessante Frage, die kommt regelmäßig immer mal wieder, wenn ich Christen habe, mit denen ich zusammenarbeite. Da kommt immer die Frage, wie viel soll ich überhaupt oder soll ich einfach Gott vertrauen? Und ich denke, wir müssen da ein bisschen zusammen den Zusammenhang sehen. Vor allem kommt die Frage natürlich im Zusammenhang mit der Altersvorsorge. Die Altersvorsorge sah natürlich in der Zeit Jesu ganz anders aus. Da haben die Kinder für die Eltern gesorgt, wenn die alt waren. Die haben dann bei denen gewohnt, die Eltern, und man hat füreinander gesorgt. In unserer heutigen Gesellschaft ist es ein bisschen schwieriger. Heute sagt man ja, es ist leichter für einen Vater, 10 Kinder zu versorgen, als 10 Kinder einen Vater. Und in der Situation sind wir heute. Und deswegen, denke ich, haben wir die Verantwortung, auch vorzusorgen für Alter, für Krankheit, für andere Dinge. Und ich bringe da oft das Beispiel von Josef im Alten Testament. Der Josef hatte sogar den Auftrag von Gott, 7 gute Jahre dazu zu nutzen, um für die 7 schlechten Jahre etwas zurückzulegen. Und das Gleiche machen wir eigentlich auch. Wir legen was zurück, damit wir später auch noch was haben. Und das, denke ich, ist ein wichtiges Prinzip, weil wenn wir Geld oder Vermögen übereignet bekommen als Haushalter, dann haben wir immer die Entscheidungskraft und die Entscheidungsbevollmächtigung auch, alles sofort auszugeben oder zu sagen, okay, ich lege etwas zurück für später. Und das hat was mit Disziplin dann wiederum zu tun. Also ich denke, es ist durchaus biblisch, auch da vorzusorgen in dem gewissen Rahmen, der üblich ist.
Ich habe gelesen bei Bill Heibels, bekannter Pastor aus Amerika, der sagt, Christen sollten vom Nettoeinkommen 10% geben fürs Reich Gottes, 10% zurücklegen und 80% verleben.
Verjubeln.
Verfestbaren, habe ich jetzt ja gelernt. Geld kann okay. Man essen.
Also ich halte von dem Prinzip sehr, sehr viel. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man da einen gewissen Plan hat und nicht planlos in den Tag hineinlebt. Und ich denke, gerade die Schwierigkeiten haben, am Ende des Monats noch Geld zu haben oder dass so viel Monat übrig bleibt, ich denke, für die ist es sehr hilfreich, gewisse, wie soll ich sagen, Schubladen zu haben, wo man für die Zukunft vorsorgt oder Geld zurücklegt für gewisse Zwecke, die da sind, Vorsorge, Gesundheit, Urlaub und so weiter. Und ich empfehle das auch oft meinen Klienten, dass ich sage, mach doch mal über einige Monate ein Haushaltsbuch. Ihr werdet staunen, wo das Geld alles hinrennt. Und dann lässt sich viel einfacher auch eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, wofür ich was ausgegeben habe. Also ich halte von dem Prinzip sehr, sehr viel.
Mhm. Ja. Gut, das ist auch praktisch. Mit dem kann man ja auch was anfangen. Ja, wir haben jetzt so mal viele Themen gestreift. Du hättest jetzt noch die Gelegenheit, uns ein längeres Schlusswort mitzugeben.
Ja, es soll ja auch Christen geben, also es gibt zumindest viele Menschen, die ein bisschen mehr haben als nur das Allernotwendigste und die dann auch zu mir kommen und sagen, ich habe hier 10.000 oder 50.000 Euro übrig, was können wir machen, wo legen wir die an? Die Bank bietet mir nichts, 0,05% ist ja gar nichts, Inflation liegt mittlerweile bei 2,3% in der Größenordnung, zumindest die zugegebene. Und was machen wir mit dem Geld? Und das ist natürlich ein Bereich, wo ich dann, den ich eigentlich sehr gerne habe in der Beratung, weil da gibt es Gestaltungsspielraum. Und dann reden wir einfach ganz offen über Sicherheiten. Ich meine, es gibt einmal die Frage nach der Ethik des Geldes, was macht mein Geld, wie ist es angelegt, aber auch nach der Sicherheit. Das ist eine Frage, die kommt immer sehr, sehr schnell. Und dann erzähle ich auch sehr offen, was meine Einstellung sehr stark geprägt hat. Und zwar vor 10 Jahren, ihr erinnert, die meisten werden sich erinnern, war ja die große Finanzkrise. Der Zusammenbruch der Lehman Bank und viele andere Banken waren kurz davor. Und an einem Abend kam im Fernsehen dieser große bekannte Auftritt von der Angela Merkel zusammen mit dem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück. Wer erinnert sich noch an diese Begebenheit, was sie gesagt haben, macht euch keine Sorgen, euer Geld ist sicher, der Staat garantiert für jeden Euro, den ihr da angelegt habt auf der Bank. Nun, das hat natürlich ein Vorspiel gehabt und ich habe in der Woche zuvor schon zu meiner Frau gesagt, das sieht überhaupt nicht gut aus. Lass uns Geld holen und auf die Seite legen, wenn die Automaten nicht mehr funktionieren, womöglich können wir gar nichts mehr kaufen. Und wir haben dann auch einiges in größeren Betrag abgehoben. Und das haben wahrscheinlich sehr viele gemacht, weil später ist das Protokoll rausgekommen von der Sitzung, die den Abend vorher stattgefunden hat. Und da hat der Josef Ackermann, seines Zeichens Chef der Deutschen Bank damals, zur Regierung, also zum Steinbrück und zur Frau Merkel gesagt, Sie müssen jetzt handeln. Wenn Sie nichts machen, werden am Montag keine Banken mehr aufmachen. Und das hat mich sehr hellhörig gemacht. Da habe ich gedacht, Menschenskinder, von was hängt eigentlich unser Geldsystem ab? Und ich habe mich dann in Folge dessen sehr intensiv beschäftigt mit dem Geldsystem, das wir haben, mit der Frage, wo kommt das Geld her? Wie kommt es in Umlauf? Was ist die Substanz? Und viele andere Fragen, die ich mir da gestellt habe. Und das hat meine ganze Beratung in Bezug auf Geldanlage sehr stark revolutioniert. Und da rede ich heute auch offen mit meinen Kunden drüber. Und ich komme dann, mittlerweile ist es ja so, es ist ruhig geworden. Man redet sehr wenig drüber. Man behauptet, Griechenland ist gerettet, hat den Euroschirm verlassen. Aber Tatsache ist, wenn man es genauer hinschaut, wenn sich jemand auskennt, es gibt heute 10-mal mehr fiktive Finanzwerte, Derivate, Zertifikate, Wetten, 10-mal mehr als reale Werte auf der Welt. Muss man sich mal vergegenwärtigen. Und das hat natürlich schon Auswirkungen auf unsere Anlageentscheidung, auf unser Gespräch. Dann kam letzte Woche, vor 2 Wochen war es, ein großer Artikel in der Welt. Der IWF, Internationale Währungsfonds, hat eine Analyse erstellt über die einzelnen Länder, wie die dastehen. Und zwar eine richtige Vermögensbilanz. Das ist einmal das Vermögen, aber abzüglich der Schulden und abzüglich der Verbindlichkeiten. Die fallen ja immer unter den Tisch. Wofür hat eigentlich unsere Regierung schon Verbindlichkeiten eingegangen? Pensionsverpflichtungen, Verpflichtungen ins andere Rentensystem, zur Krankenversicherung und. Und wenn das alles zusammen addiert wird, dann kommt der IWF zu dem Ergebnis, Deutschlands Finanzen gehören zu den unsolidesten der Welt. Und die schreiben, sogar Uganda und Kenia wirtschaften besser. Muss man sich vorstellen, was der IWF hier schreibt. Ja? Und dann muss ich mir halt auch sagen, wir leben in einem Schuldensystem. Schulden sind zwangsläufig im ganzen System enthalten und wir können den Schulden nicht umgehen. Und deswegen sage ich, unser System ist sehr fragil. Es wird irgendwann zusammenbrechen, keiner weiß wann. Und das sind natürlich tolle Aussichten für jemanden, der Geld anlegen will. Und deswegen sage ich ganz offen, Leute, es gibt keine Sicherheit mit dem, was wir haben. Wir können keine sichere Anlage finden. Die einzige sichere Anlage, die ihr machen könnt, das ist, kümmert euch um eure Eigentumswohnung im Himmel. Weil Jesus hat gesagt, er geht hin, unsere Wohnungen zu bereiten. Und das ist die einzig sichere Anlage, weil ich vertraue Jesus und deswegen glaube ich, dass das eine Zukunft hat. Wir leben heute in sehr spannenden Zeiten, in sehr unsicheren Zeiten. Die Bibel spricht sehr viel davon. Die Bibel sagt, das ist die letzte Zeit, die Endzeit. Wir hören relativ wenig, wir hören es vielleicht auch nicht sehr gerne, weil das irgendwo so unsere Begrenztheit auch anspricht. Aber wenn wir die Bibel da aufmerksam lesen in diesem Punkt, was sagt sie über die Zukunft, über die Zeit, in der wir leben, dann sehen wir sehr viel über die Gesellschaft Aussagen, die total zutreffen. Dann steht hier sehr viel selbst über Abschaffung von Bargeld, dass nur noch gewisse Leute einkaufen können, die einen gewissen Kodex erfüllen und andere Dinge bis hin zu gewissen Machtkonstellationen, die sich plötzlich im Nahen Osten ereignen, von denen wir vor 5 Jahren nie gedacht haben, dass sie eintreten werden, dass plötzlich total verfeindete Mächte zusammenschließen. Und da steht auch einiges in der Bibel. Wenn man bedenkt, in der Bibel stehen ungefähr 25% Aussagen zu Zeiten der Zukunft, also prophetische Aussagen, dann hat es doch ein Gewicht, dass wir uns da auch ausführlich mal mit beschäftigen. Und Jesus selbst sagt, wenn ihr das seht, anfangen, wenn ihr den Anfang seht, dieser Ereignisse, dann hebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und deswegen den Kopf in den Sand stecken ist das Schlimmste, was wir machen können. Ich denke, wir müssen uns beschäftigen, sollten uns beschäftigen mit den Ereignissen, sollten sie vergleichen mit dem, was in der Bibel steht und dann zu unserem Schluss kommen. Ich weiß, dass ich das ganze Thema auch aufgrund der Zeit nur kurz anreißen kann und mehr erwartet es jetzt heute Morgen nicht. Aber ich denke, wir kommen am Ende wieder zum Anfang. Letztendlich sagt Jesus ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das sollte unsere erste Priorität sein. Dann wird euch alles andere zufallen, Matthäus 6, 33. Und dann am Ende wird es egal sein, ob wir Jesus reich oder arm entgegengehen und ihm gegenüberstehen. Die Millionenfrage wird dann lauten, ob er uns kennt. Und das ist das Entscheidende.
Boah, danke, Heiner. Also, das ist teilweise unangenehm, was du sagst. Das merke ich, wo ich denke, oh, lass das mal weg. Aber es ist wichtig und ich bin froh, dass du uns eingeladen hast, dem Jesus zu vertrauen. Das ist umso dringender, Jesus zu vertrauen und in ewige Werte zu investieren.